Epheser 4, die Verse 1 bis 6, hört das Wort Gottes. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle, in euch allen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir bitten, dass du uns deinen Geist gibst, damit wir erkennen, was dein Wort bedeutet. Dass wir erkennen, was du uns dadurch lehren willst. Herr, hilf uns, dein Wort zu verstehen und hilf uns, dein Wort anzuwenden. Wir bitten dies in Jesu Namen. Amen. Die Frage, die ich heute versuche mit euch zu beantworten, ist die Frage, was ist die Pflicht eines Gemeindemitglieds? Und ich denke, die Frage ist passend, wenn wir neue Gemeindemitglieder aufnehmen. Und ich denke, Paulus beantwortet uns diese Frage genau in den ersten drei Versen. Also besonders in den ersten drei Versen und dann die Verse 4 bis 6 sind letzten Endes seine Begründung, seine, wenn man so will, theologische Begründung für das, was er zuvor gesagt hat. Und das Ziel des Epheserbriefes ist generell, der Gemeinde zu zeigen, was ist Kirche, was bedeutet es, Gemeinde Jesu Christi zu sein? Was macht es aus? Das Interessante ist, dass Paulus diesen Brief aus dem Gefängnis schreibt. Ich möchte eure Aufmerksamkeit lenken auf die Worte, ich, der Gebundene im Herrn. Paulus schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis. Er war gefangen genommen worden, weil er das Evangelium gepredigt hat. Und Paulus hätte bestimmt sich über vieles beschweren können. Er hätte die Gemeinde um Unterstützung bitten können. Er hätte die Gemeinde auffordern können, vielleicht einen Protestbrief zu schreiben, eine Unterschriftenaktion zu starten. Doch das Ziel, das Paulus hat, als er diesen Brief schreibt, ist die Einheit der Gemeinde. Paulus schreibt diesen Brief, damit die Einheit der Gemeinde gefördert wird. Und deshalb ermahnte die Gemeinde, achte darauf, Paulus sagt, so ermahne ich euch nun. Paulus legt sehr viel Wert darauf, dass die Gemeinde daran arbeitet. Er ermahnt sie, er sagt nicht, ich gebe euch einen guten Tipp oder hier ist ein Ratschlag, sondern er sagt, ich ermahne euch, ich fordere euch auf, dies zu tun. Und wozu ermahnt er die Gemeinde? Er sagt, so ermahne ich euch nun, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Und die Frage, die sich stellt, ist, was ist diese Berufung? Wozu sind wir berufen? Wozu waren die Christen in Ephesus berufen? Was ist diese Berufung, von der Paulus spricht? Und die einfache Antwort, die wir immer wieder im Neuen Testament finden, wir sind berufen zu glauben. Dazu sind wir berufen. Paulus benutzt die gleichen Worte in Römer 8, wenn er sagt, dass wir von Gott berufen worden sind. Und die berufen worden sind, sind gerechtfertigt, sagt Paulus. Wir sind berufen, das Evangelium zu glauben, was Paulus gepredigt hat. Wir sind berufen zu glauben, dass Christus kam, um für unsere Schuld zu leiden und zu sterben. Wir sind dazu berufen und werden aufgefordert zu glauben, dass Christus Vergebung geschaffen hat, dass in Christus der Weg zum Vater frei ist. Das ist die Berufung, in der wir wandeln sollen. Und Paulus fordert die Gemeinde auf und sagt, ich ermahne euch, dass ihr der Berufung würdig wandelt. Ihr sollt also so wandeln, dass man sieht, dass man innerhalb der Gemeinde sieht, dass ihr an Christus glaubt, dass ihr eine Einheit habt, dass ihr vereint seid mit eurem Herrn und Erlöser. Und darum stellt sich dann wiederum die Frage, was bedeutet es, würdig zu wandeln? Wie wandeln wir würdig unserer Berufung? Wie wandeln wir entsprechend des Glaubens, den uns Gott gegeben hat? Was bedeutet es, würdig zu wandeln? Und ich denke, die Antwort finden wir in Vers 2 und 3, wenn Paulus sagt, indem. Paulus sagt, wandelt würdig, indem ihr Folgendes tut, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Und wir sehen hier zwei generelle Punkte, die es einzuhalten gilt, um der Berufung würdig zu wandeln. Der erste Punkt ist, wir sollen einander ertragen. Paulus sagt, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut und mit aller Langmut einander ertragt. Und der zweite ist, dass wir die Einheit des Geistes bewahren. Wir sollen die Einheit des Geistes bewahren. Aber lasst uns den ersten Punkt anschauen. Was bedeutet es, dass wir einander ertragen? Paulus fordert uns auf, indem ihr einander ertragt. Indem ihr einander ertragt. Und Paulus schmeißt es nicht so in den Raum. Er sagt, wie das aussieht. Paulus sagt uns, was bedeutet es, dass wir einander ertragen. Und das erste ist, dass wir einander mit aller Demut ertragen. Ertragt einander in Demut. Und Demut ist in erster Linie unser Verhältnis vor Gott. Demut bedeutet, dass wir unsere Stellung vor Gott anerkennen. Ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber in unserer Gesellschaft hat man oft dieses Bild, dass Demut auch ein bisschen was mit Schwäche zu tun hat. Ein demütiger Mensch ist jemand, der ist schwach, der lässt alles mit sich machen, der lässt sich auf sich rumtreten. Das ist nicht der Fall. Wenn wir Demut betrachten im Wort Gottes, dann sehen wir andere Charaktere. Wir sehen Mose, von dem gesagt wird, er war der demütigste Mensch, der auf Erden gewandelt hat, ist, der auch ziemlich durchgreifen konnte. Der dem Volk sprichwörtlich die Leviten gelesen hat. Oder wir sehen Jesus, der von sich selbst sagt, der Sohn Gottes, er ist von Herzen demütig, der sich Schnüre nimmt, eine Peitsche bastelt und damit Geldwechsler aus dem Tempel treibt. Das ist etwas anderes wie Schwäche. Demut bedeutet nicht Schwäche, Demut bedeutet nicht ein schwacher Mensch zu sein. Demut bedeutet, seine Position vor Gott zu erkennen. Demut bedeutet, dass wir erkennen, dass wir vor Gott eigentlich Sünder sind. Demut bedeutet, dass wir erkennen, dass Gott eigentlich alles Recht hat, uns zu bestrafen. Demut bedeutet, dass wir erkennen, dass wir keine Gnade verdient haben, aber Gnade geschenkt bekommen haben durch Jesus Christus. Das ist im Wesentlichen Demut. Mose kannte seine Position vor Gott. Er war kein schwacher Mensch, aber Mose wusste, er muss manchmal Tage, manchmal ganze Tage und Nächte vor Gott im Gebet verbringen, wann das seine Position vor Gott war. Jesus war kein schwacher Mensch und trotzdem macht er immer wieder deutlich, dass er nichts tun kann ohne seinen Vater im Himmel. Und das ist Demut. Wir müssen anerkennen, dass wir Gott brauchen, dass wir in allererster Linie Gott benötigen. Und wir müssen einander in Demut ertragen, damit wir erkennen, dass ich brauche Gott, um meinen Nächsten zu ertragen, um meinen Bruder und meine Schwester zu ertragen. Ich brauche Gottes Gnade, nicht nur um erlöst zu werden, sondern ich brauche auch Gottes Gnade, um mit meinen Geschwistern in der Gemeinde umgehen zu können. Das ist letzten Endes Demut. Und Demut führt im besten Falle zu dem zweiten Punkt, den uns Paulus hier gibt, nämlich Sanftmut. Und wenn Demut unser Verhältnis gegenüber Gott beschreibt, dann beschreibt Sanftmut unser Verhältnis gegenüber unseren Geschwistern. Paulus sagt, mit Sanftmut in Liebe ertragen. Wir sollen gnädig sein mit unseren Geschwistern. Wir sollen die nicht übervorteilen. Wir sollen nicht, nur weil sie etwas nicht verstanden haben, was wir vielleicht schon verstanden haben aus dem Wort Gottes, verurteilen. Oder weil sie vielleicht Dinge in ihrem Leben anders haben oder anders organisieren als wir, heißt es nicht, dass sie deswegen unbedingt schlechter organisiert sind. Und selbst wenn die Dinge vielleicht falsch sind, dann heißt es mit Sanftmut nicht zu ihm hinzugehen und sagen, du machst alles falsch, mach es anders, sondern ihn liebevoll die Dinge vielleicht zu erklären. darauf hinzuweisen. Sanftmut bedeutet nicht einfach, mit dem Nächsten so umzugehen, zu sagen, ich habe alles verstanden und du musst jetzt alles so machen, wie ich will. Sondern Sanftmut kommt aus der Demut, in der wir verstehen, wir sind alle abhängig von Gott. Wir sind alle abhängig von Gottes Gnade. Und meine Geschwister sind genauso abhängig von meiner Gnade. Nicht, dass ich meinen Geschwistern die Sünden vergeben kann. Auch wenn ich Pastor bin, kann ich niemandem die Sünden vergeben. Das kann allein Gott. Aber die Art und Weise, wie ich mit meinen Geschwistern umgehe, sollte sanftmütig sein, liebevoll, einfühlsam, verständnisvoll. Und ich glaube, es zeigt sich am besten wahrscheinlich, wenn wir uns die Frage stellen, wie rede ich über meine Geschwister, wenn meine Geschwister nicht anwesend sind? Was sind die Worte, die ich benutze? Wie beschreibe ich die? Wie denke ich über meine Geschwister? Manchmal ist es einfach so, und ich denke, wir kennen es alle von Arbeitskollegen wahrscheinlich, dass wir zu Hause sitzen und denken, oh, dieser Arbeitskollege macht dauernd alles falsch, er ist super nervig, super schwieriger Charakter. Aber das sollte nicht der Fall sein, sollte eigentlich auch nicht der Fall sein mit Arbeitskollegen, aber sollte erst recht nicht der Fall sein innerhalb der Gemeinde. Wenn wir dieses Gefühl haben mit unseren Geschwistern, dann sollten wir eigentlich ins Gebet gehen. Und Gott bitten, dass er uns hilft, besser mit ihm umzugehen. Und dass Gott ihm hilft, vielleicht sich zu ändern, wo er schwierig ist oder wo er falsch ist. Das ist unsere Aufgabe. Wir sollen einander ertragen mit Demut und Sanftmut. Und daraus folgt dann auch mit Langmut, was letzten Endes nur ein anderes altes Wort ist für Geduld. Wir sollen uns gegenseitig mit Geduld ertragen. Und ich weiß, es ist für die meisten Menschen die größte Schwäche. Ich denke, wir alle kennen dieses scherzhafte Gebet, Herr, gib mir Geduld, aber bitte sofort. Und so geht es mir ganz oft. Ich habe 5 Jahre Theologie studiert und ich habe viele Dinge 5 Jahre lang durchdacht und ich bin zu vielen Entscheidungen gekommen und manchmal erkläre ich Dinge Menschen und sie wollen sie einfach nicht verstehen. Habe ich den Eindruck zumindest. Und manchmal hat man die gleiche Person, die einem die gleiche Frage 5-mal oder 10-mal stellt. Und dann ist die Frage, bin ich geduldig und sehe ein, dass diese Person vielleicht länger braucht, etwas zu verstehen? Dass ich es dieser Person nochmal erklären muss? Ich denke, hier spielt auch wieder Demut mit rein. Muss ich vielleicht lernen, die Sache besser zu erklären? Anstatt, dass ich einfach sage, warum verstehst du es nicht? Und wenn wir ehrlich sind mit uns selbst, wie oft lesen wir das Wort Gottes? Wie oft hören wir Predigten? Und wenn wir den Text ein zweites Mal lesen, wenn wir die exakt gleiche Predigt das zweite Mal hören, ist uns aufgefallen, dass wir es eigentlich schon wieder vergessen haben. Und wenn wir bedenken, wie viel Geduld Gott mit uns hat, dass er uns immer wieder das Gleiche erklärt durch die Predigt, durch das Wort Gottes, dass er uns, wenn wir wieder sündigen, nicht einfach verwirft und sagt, jetzt hast du es versaut, sondern uns wieder annimmt, und uns wieder unsere Schuld vergibt, wie viel mehr sollten wir dann mit Geduld, mit Langmut unsere Geschwister ertragen? Die Apostelinnenbriefen benutzen Gottes Charakter immer wieder, um damit zu zeigen, wie unser Charakter sein soll. Wir sollen einander lieben, sagt Johannes, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und genauso verhält es sich mit der Geduld. Wir sollen einander mit Geduld, mit Liebe, mit Sanftmut, mit Demut ertragen, weil Gott all dies mit uns getan hat. Wie oft hat Jesus seinen Jüngern erklärt, dass er ans Kreuz gehen muss und sterben muss. Und bis zur letzten Minute haben die Jünger es nicht verstanden. Bis zur letzten Minute hat Petrus gesagt, nein, ich werde für dich kämpfen. Und Jesus hat dennoch in aller Demut und in aller Langmut, in aller Geduld seine Jünger ertragen. Und es ihnen nochmal erklärt und nochmal erklärt. Und das sollte uns seine Motivation sein, dass wir auch mit Geduld, mit Demut und mit Sanftmut in Liebe unsere Geschwister ertragen. Wir werden aufgefordert, einander zu ertragen. Und dann sagt Paulus aber weiter, und seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Das ist der zweite Punkt. Wir sollen die Einheit des Geistes bewahren. Vielleicht, wenn wir kurz auf Vers 4 schauen, dann sehen wir vielleicht besser, was Paulus hier meint. Paulus schreibt, was wir tun sollen, und dann gibt er uns die Begründung. Er schreibt in Vers 4, ihr seid ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Und was Paulus hier nimmt, Paulus nimmt ein Bild aus dem Alltag. Er spricht hier von einem Menschen. Jeder von uns ist ein Körper, ein Leib, und jeder von uns hat einen Geist. Und Paulus hat dieses Bild, dass die Gemeinde Jesu Christi ein Leib, ein Körper ist, schon vorher im Epheserbrief benutzt. Die Gemeinde wusste, dass Paulus hier von der Gemeinde spricht als einen symbolischen Körper Christi. Und der Paulus sagt, und als dieser eine Körper habt ihr einen gleichen Geist erhalten, nämlich den Heiligen Geist. Und deshalb, sagt Paulus, sind wir aufgefordert, die Einheit dieses Geistes zu bewahren. Und der Körper Jesu Christi, die Gemeinde, die Kirche, ist nicht zusammengehalten durch Bänder oder durch Hobbys oder durch politisch gleiche Meinung oder durch gleiche Kulturen, sondern durch das Band des Geistes, durch die Einheit des Heiligen Geistes, weil wir alle den Heiligen Geist empfangen haben und durch den Heiligen Geist Glauben an Jesus Christus erhalten haben. Deswegen sind wir eine Einheit. Und diese Einheit sollen wir bewahren. Diese Einheit gilt es zu bewahren. Paulus sagt, ich ermahne euch, dass ihr die Einheit des Geistes bewahrt. Durch das Band des Friedens. Und ich denke, das ist ein entscheidender Punkt, dass wir darum bemüht sind, in der Gemeinde Frieden zu halten. Und das spielt direkt ein mit dem, was wir zuvor gelesen haben, wie wir miteinander umgehen. Und dass wir aufpassen, dass wir nicht anfangen, dass wir Hass in unseren Herzen entwickeln gegenüber unseren Geschwistern. Oder dass wir, nur weil sie vielleicht persönlich für uns unsympathisch sind, dass wir sie nicht mehr mögen, sondern unsere Aufgabe ist es, Frieden zu haben mit unseren Geschwistern. Und Frieden im biblischen Sinne ist nicht einfach nur, alles ist gut und wir lächeln uns gegenseitig an und geben uns sonntags die Hand, sondern Frieden ist in der Bibel was Tiefgehenderes. Frieden ist etwas, was mit Harmonie zu tun hat, mit Verständnis füreinander, mit, auch wenn man so will, Seele, geistliche Ruhe und Frieden. Dass wenn ich sonntags in den Gottesdienst gehe und meine Geschwister sehe, nicht mit Bauchschmerzen hingehe, weil ich denke, oh, jetzt muss ich diese Person wiedersehen, aber ich setze mein Lächeln auf und alles ist super. Sondern dass wir sonntags in die Gemeinde gehen und uns darauf freuen, unsere Geschwister zu sehen. Das sollte der Frieden sein, den wir haben. Und das ist der Frieden, an dem wir arbeiten müssen. Das ist der Frieden, an dem normalerweise jede Familie arbeitet. Dass es innerhalb der Familie nichts gibt, dass wenn die Kinder morgens aufstehen und sagen, oh, jetzt muss ich meine Eltern schon wiedersehen. Okay, wir alle haben diese Phase durchgemacht, weil unsere Eltern uns irgendwas verboten haben, was wir unbedingt machen wollten. Aber generell ist eine Familie bemüht, diesen Frieden, diese Einheit zu haben, wo man sich gern hat, wo man sich mag, wo man tiefen Frieden miteinander hat. Und das sollte auch in der Gemeinde sein. Es ist für uns vielleicht einfacher, weil im Moment unsere Gemeinde zwar sehr international ist, aber generell auch sehr homogen von der Gesellschaftsschicht her, von der Bildungsschicht her. Aber Ephesus war eine Stadt, da waren wahrscheinlich ein ganz großer Teil Sklaven in der Gemeinde. Und ein anderer Teil war Sklavenhalter. Wenn wir in Kapitel 6, dann ab Vers 5 erklärt Paulus, was es heißt, Knecht zu sein und nach Christi Willen zu leben, also Sklave zu sein. Und zwei Verse weiter erklärt er, was es bedeutet, Sklavenhalter zu sein und als Christ Sklavenhalter zu sein. Und diese zwei unterschiedlichen Gruppierungen sind in einer Gemeinde zusammengekommen, werden aufgefordert, Frieden zu haben, werden aufgefordert, in Harmonie zu leben. Und wir können uns vorstellen, wie viel Arbeit das sein musste. Was machst du, wenn du ein Großgrundbesitzer warst und Sklaven geführt hast und du kommst in die Gemeinde und einer deiner Ältesten Vielleicht sogar dein Pastor ist eigentlich Sklave. Die Ältesten in der Gemeinde wurden nicht nach ihrem Stand oder nach ihrer Bildung ausgesucht und werden sie auch heute nicht. Sie werden ausgesucht nach ihren geistlichen Qualifikationen. Und das zeigt uns die Herausforderung, die wir vielleicht in der Zukunft erleben, die wir vielleicht aber auch in unserer Gruppe erleben, weil wir vielleicht andere Vorstellungen haben, wie gewisse Dinge laufen sollen. Und dennoch müssen wir bemüht sein, den Frieden zu bewahren, beziehungsweise die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens, damit wir in Harmonie zusammenleben. Das heißt nicht, dass immer alles einfach ist, das heißt auch nicht, dass immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, aber es bedeutet, dass wir als jeder Einzelne uns bemühen, das Beste zu geben, um der Gemeinde zu dienen. Nicht, wie wir in unserer Konsumgesellschaft lernen, was kriege ich daraus, was kann ich rausziehen, sondern wie kann ich meinen Geschwistern helfen, wenn ich sie sehe? Wie kann ich für meine Geschwister beten? Wie kann ich ihnen dienen? Das ist die Herausforderung. Paulus fordert uns auf, dass wir unsere Berufung würdig wandeln, zu der wir berufen worden sind. Wenn wir glauben und daran festhalten und fest darauf vertrauen, dass Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist und für unsere Rechtfertigung auferweckt worden ist, dann ist es unsere Aufgabe, dass wir um die Einheit der Gemeinde bemüht sind. Dass wir einander ertragen in Demut, in Sanftmut, in Langmut, in Liebe. Und dass wir bemüht sind, die Einheit der Gemeinde zu bewahren. Amen.